Werbung.
Die Indoor-Saison geht wieder los und das merke ich daran, dass ich auf Instagram ganz viele Anfragen gekriegt habe, wie der Code war für den IC-Trainer. Und wir sind froh, dass Sie jetzt die heutige Episode auch wieder unterstützen und es wieder einen Code gibt.
IC-Trainer ist wirklich absolut das preiswerteste unter den Indoor-Cycling-Apps, weil es im ganzen Jahr nur 29,99 Euro kostet. Das sind aufgerechnet gerade mal 2,50 Euro pro Monat.
Die Software funktioniert auf allen Betriebssystemen, PC, Mac, Android, am Fire Stick und hat wirklich Schnittstellen zu fast allen Hardware-Anbietern, unter anderem auch zu Concept2, weil du bist ja jetzt auch unter die Ruderer gegangen und kannst das jetzt auch am Rudergerät benutzen.
Ja, richtig. Ich hoffe, ich werde es nicht nur in der Off-Season machen, sondern ein bisschen beibehalten. Aber IC-Trainer ist halt grundsätzlich schon zum Radlfahren in erster Linie einfach eine gute Alternative zu Swift. Und es liefert auch komplette Live-Daten, die Leistungsanzeige, die Herzfrequenz, Links-Rechts-Verteilung. Aber es können auch zusätzliche Sensoren angeschlossen werden, wie zum Beispiel Körperkerntemperatur, Muskelsauerstoff, Sättigung und auch die DI2-Schaltung oder so kann gekoppelt werden.
Man kann das parallel laufen lassen zu Netflix, YouTube, Prime, man kann nebenbei fernsehen, es hat eine eigene Musikbibliothek, man kann aber auch seine eigene Musik hören.
Ja, und jetzt hast du schon gesagt, Musikbibliothek, aber das Coole ist ja, dass das eigentlich zur Trittfrequenz passend ausgewählt wird oder ausgewählt werden kann. Also genau im richtigen Rhythmus, je nachdem, wenn du so schwer trittest wie ich mit Trittfrequenz 70, hörst wahrscheinlich was anderes, wie wenn du einer bist, der mit 100 Trittfrequenz fährt.
Super spannend finde ich die Videochat-Funktion. Da kann man einfach gemeinsam trainieren, als Verein oder als Gruppe, Gruppentrainings im Winter durchführen. Und ab 10 Mitglieder gibt es nochmal Sonderkonditionen und dann kostet es zu 10 nur 199 im Jahr.
Ja, und weil es halt echt so viele Funktionen gibt, kann sein, dass am Anfang ein bisschen überfordert ist, aber das Coole ist, es gibt echt YouTube-Videos, wo alles erklärt wird und wenn man mal Kundenservice braucht, ist es deutschsprachig und sehr gut zugänglich. Man kann es offline auch nutzen, wenn man mal irgendwo ist, wo man schlechte Verbindung hat, im Keller, in der Garage. Und das Beste ist, wir haben jetzt wieder diesen Code für euch, wo ihr das Ganze kostenlos probieren könnt, nämlich 2 Monate lang. Und funktionieren tut es bis Ende des Jahres 2025.
Einfach die Software runterladen unter ictrainer.de, also IC wie Indoor Cycling, trainer.de. Und der Gutscheincode ist SFP25, sowie Sitzfleisch Podcast 25.
Weitere Details natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Off-Season-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Servus Christoph Strasser, wie geht's denn Off-Season?
Ja, ich bin voll am Genießen, also ich trainiere noch weiterhin, das haben wir jetzt eh schon auch letztes Mal besprochen. Nur jetzt dort einmal ein paar Wochen ohne Trainingsplan. Jetzt ist ein bisschen eine Mischung aus Radlfahren, wenn das Wetter passt und sonst Berg gehen, wobei große Berge waren es bisher noch nicht wirklich, aber das habe ich noch vor, wenn das Wetter noch gut bleibt. Und ja, sonst schaue ich so, dass ich fit bleibe. Ein bisschen Krafttraining und genau, was ist bei dir am Laufen?
Ja, du hast gesagt, wenn das Wetter passt, ich war heute top motiviert zum Radfahren. Ich habe ein bisschen früher ausgehabt in der Arbeit. Es war perfektes Wetter und dann Akku leer von meiner Schaltung. Und bis die geladen war, heiß zugezogen, es hat ein bisschen abgekühlt und dann habe ich gedacht, schert mich nicht mehr heute.
Du hast dir die SRAM, du hast dir 2 Akkus, hast du getauscht oder war es vorne oder hinten leer?
Naja, du warst ja dabei, wann sind wir gefahren? Am Samstag?
Letztes Wochenende.
Am Samstag sind wir Rad gefahren, da ist mir einer leer geworden, dann habe ich von vorne nach hinten getauscht und genauso habe ich das Radl hingestellt und
Vergessen zum Laden?
Vergessen zum Laden und ich habe 5 Ersatzakkus, aber die sind alle leer. Aber jetzt habe ich insgesamt 7 volle. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so lange nicht mehr ranfahre, dass die alle wieder leer werden.
Sehr gut. Und du hast die beiden, die am Radl oben sind, geladen, nicht nur die Reserveakkus.
Ganz genau, ja.
Sehr gut. Ja, ich habe auch noch eine kurze lustige Geschichte zum Erzählen. Die hat zwar gar nichts jetzt in Wirklichkeit mit dem Radlfahren zu tun oder fast nichts, aber ich muss da trotzdem mal kurz was abspülen.
Fail der Woche.
Ich habe einen Vortrag gehabt bei einer Firmenveranstaltung, firmenintern, und das war in Deutschland, gell? Ich habe mit dem Flieger hin müssen, also von Graz nach Frankfurt, und dann mit dem Zug weiter. Und wir alle kennen die großartigen Geschichten von der Deutschen Bahn, von der Deutschen Eisenbahn. Es war circa 100 Kilometer weiter nördlich vom Flughafen Frankfurt. Da gibt es ja direkt einen Bahnhof dort, den Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen. Und ich bin dort eingestiegen mit einem Intercity nach Norden. Der geht 150 Kilometer nach Norden, kurz vor Bonn, ist ein großer Bahnhof, Siegburg. Und dort steigt man um und fährt wieder Stickerl retour nach Frankfurt mit einem kleineren ICE, der ein paar Stops hat, und dort müssen aussteigen. Jetzt war es so, natürlich zuerst hat schon der Flug Verspätung gehabt, dann hat der erste Zug Verspätung gehabt und bin ich nach Norden gefahren, die 150 Kilometer. Dort beim Umsteigen war wieder alles verspätet und dann, als mein vermeintlicher Zug kommt, mit dem ich wieder Stickerl nach Süden retour fahre, steige ich in den ein. Allerdings war das nicht der richtige, sondern das war der, der schon vor einer Stunde eine Stunde Verspätung gehabt hat. Und ich war am richtigen Bahnsteig, bin in den ICE eingestiegen Richtung Frankfurt Flughafen. Nur war das nicht der richtige, sondern das war wieder so ein schneller ICE, der direkt bis zum Flughafen gefahren ist. Jetzt bin ich wieder zurück und war 2 Stunden später noch einmal am Flughafen, quasi zurück zum Start. Und habe dann ein drittes Mal müssen dorthin fahren. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen kompliziert, das zum Nachverfolgen, aber ich habe mich nur selber müssen so abhauen, weil da fährt man mit dem Radl quer durch Europa, navigiert zwischen Band Roads und Schnellstraßen und Radwegen und Offroad-Parcours, und dann steigst einmal in den Zug in die Deutsche Bahn. Durch die Verspätungen werden alle Züge durcheinander gewürfelt und sitzt im falschen Zug. Es war ein komplettes Desaster. Aber ich bin dann trotzdem noch rechtzeitig gekommen und es war ein super schöner Vortrag.
Sehr schön. Und ich bin auch super schön attestiert, weil nachdem jetzt da immer unsere Clips von unserer Videokonferenz verwendet werden für Instagram und ich beim letzten Clip einfach da gesessen bin, wie man halt daheim herumsitzt, wenn man sich unbeobachtet fühlt und dann auch noch Cola trinkt, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich echt ein bisschen besser adjustieren für diese Videos und jetzt einfach konzentriert bleiben die ganze Aufnahme, nicht, dass ich dann wieder, wenn du redest, um ein Lümmel und Cola trinke. Das wird heute nicht passieren.
Ja, weißt du, so richtig gutes Outfit ist schon in Produktion, also T-Shirt, keiner hat so schwer wie ich, ist in Arbeit, wird in ein paar Tagen da sein. Bin gespannt.
Ich auch, und ja, die werden wir dann schon bei unserem zweiten Stopp unserer großen Europatour im ausverkauften Schlachthaus in München vielleicht schon vorführen können.
Unbedingt. Ich freue mich schon richtig drauf, und vor allem, man, da seht ihr schon, alles ausverkauft ist, ist schon echt wirklich eine große Freude, und ich bin schon wirklich aufgeregt, und es wird sicher ein wunderbarer, schöner Abend. Diana ist auch schon in Vorfreude. Und ja, wir dürfen gar keine Werbung mehr machen, weil es ist jetzt fast gemein. Es gibt leider keine Karten mehr. Es wird cool. Es wird wirklich cool.
Ja, hoffentlich. hoffentlich kann ich wieder abliefern und habe jetzt nicht zu viel Druck. Apropos abgeliefert haben wir auch in Weiz, muss man sagen. Und ich hoffe, ihr habt die letzten 2 Folgen genossen. Es war für uns jetzt einmal sehr angenehm, 2 Wochen Ruhe zu haben und dabei nicht wöchentlich podcasten zu müssen. deswegen auch jetzt mit Verspätung die Entschuldigung an unsere Steady-Supporter, weil, wie ich in Weiz erfahren habe, eine unserer Steady-Folgen war nicht oder nicht rechtzeitig hochgeladen auf Steady. Das haben wir jetzt dann sofort nachgeholt. Ja, tut uns sehr leid und bleibt uns trotzdem treu auf Steady. Wir schauen, dass es nicht nochmal passiert.
Ja, und apropos Steady, ich möchte Danke sagen. Wir haben wieder dreimal Supporter dazu bekommen, die ja namentlich erwähnt werden. Und zwar danke an den Marco, an den Andreas und an den Philipp. Großartig.
Ja, danke vielmals. Und ja, ich hoffe, ihr könnt unseren Podcast werbefrei noch mehr genießen.
Werbefrei, jetzt muss ich nochmal kurz Eigenwerbung machen. Ich habe schon erzählt, wie schwierig meine Anreise war zu dem Firmenvortrag, aber ich habe jetzt dann meine normalen Vorträge und zwar in Traunreuth am 23.10., also sprich, wenn die Folge rauskommt, heute für ganz Spontane, die im Großraum Bayern wohnen, dann einen Tag später in Salzburg in der Bachschmiede und wieder einen Tag später in Neuhofen, das ist in der Nähe von Linz. Und dann nochmal am 20. November in Liezen in der Steiermark. Und im Gegensatz dazu, nachdem du dort nicht dabei bist, sondern nur ich, ist es noch nicht ausverkauft und es gibt noch bei meinen Vorträgen Karten. Nur wenn der Flo mit dabei ist, dann ist Full House.
Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen einmal eine Internetverbindung herzustellen zu unserem heutigen Gast. Oder hast du noch was, was du gern...
Nein, wir haben Off-Season, wir haben ein bisschen Smalltalk gehabt und jetzt reden wir wieder über richtig Radlfahren und freuen uns, dass heute die Tina Büttner bei uns zu Gast ist. Hallo liebe Tina, wir haben schon kurz erwähnt, dass du heute bei uns sein wirst und alles Weitere besprechen wir jetzt direkt. Schön, dass du bei uns bist und danke, dass du da Zeit nimmst.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hab mich wirklich sehr gefreut.
Ja, danke. Danke fürs Kommen. Also wir haben jetzt noch gar nichts über dich gesagt in unserem Vorgespräch. Vielleicht nur die zwei wichtigsten, relevantesten, aktuellsten Ergebnisse von dir, damit man sich mal ein Bild machen kann. Zweimal beim Race Around Austria, zweite, einmal sogar zweite Gesamt. Also da warst du hinter der Elena, zweite, aber noch vor allen anderen Männern, zweite. Und es war ein ordentliches Duell mit der Elena bis zum Schluss. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen kannst oder diese Eckdaten vielleicht ein bisschen mit Leben füllen kannst.
Ja, und Race Across the Alps Siegerin, ganz, ganz wichtig.
Ja, danke schön. Ja, das stimmt. Also dieses Jahr Race Across the Alps. Zum dritten Mal konnte ich das für mich entscheiden, ist mein Metier, es sind die Berge, die liebe ich. Und damit hat es eigentlich auch angefangen, alles, muss ich sagen.
Mit den Bergen oder mit dem Race Across the Alps? Vielleicht starten wir gleich rein. Wie hat das alles angefangen?
Diese längeren Geschichten, sage ich mal. Das Race Across the Alps war mein erstes Langstreckenrennen auf dem Rennrad. Vorher bin ich viel mit dem Gravelbike, ja auch Rando Imperator, Veneto Gravel, also auch die langen Geschichten schon zusammen mit meinem Mann immer gefahren. Und irgendwann war dann das Race Across the Alps das erste Rennrad-Langstreckenrennen. Und da konnte ich mir es überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas überhaupt machen kann. Ja, war aber wirklich eine super Entscheidung, das zu wagen und hat Spaß gemacht. Vor allem dieses Bergauf, Bergab, das ist halt meins. Und ja, da habe ich dann, glaube ich, so ein bisschen die Luft geschnuppert und habe gedacht, ja, das probiere ich mal. Und so hat sich das entwickelt.
Jetzt kommt mir vor, Graveln gibt es seit 20 Minuten. Also ist ein ganz neuer Sport, aber du hast gesagt, du bist vorher schon Gravel gefahren, bevor du ein Rennrad gefahren bist. War das dein erster Schritt aufs Rad oder bist du davor schon Mountainbike gefahren oder ähnliches?
Also ganz früher bin ich Mountainbike gefahren, dann irgendwann aufs Rennrad umgestiegen, bin lange Rennradtouren, Eintagesrennen gefahren über Gran Fondo Stelvio, Ötztaler, Dreiländer-Giro. Also das schon alles auch ausprobiert. Dann die Transalp im Mixteam bin ich jetzt insgesamt 4-mal gefahren. Und das waren aber immer so die längsten Etappen. Also natürlich ist man auch mal irgendwo 200-300 Kilometer gefahren. Aber so das erste Mal so richtig auf dem Rennrad, dann als Langstreckenrennen, war das Race Across the Alps. Und vorher halt mit dem Gravelbike, das mit Packtaschen und ja, wie gesagt, so Veneto Gravel, den haben wir jetzt schon 3-mal gemacht, so diese Erfahrungen sammeln.
Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Veneto Gravel, das ist ja im Prinzip unsupported, beziehungsweise ich weiß nicht, wie streng dort das ganze Reglement ist oder ob das eher so locker ist, dass man da quasi, weil es ist ja kein wirkliches Rennen, oder, das Veneto Gravel. Wenn du jetzt schon beide Erlebnisse hast, so Rata und Ra mit Betreuerteam und Veneto Gravel und Bikepacking quasi in dem eher unsupported Modus, findest du beides gleich großartig oder gibt es irgendwie eine Tendenz?
Ich finde beides genial, ja, aber die Tendenz, gerade jetzt wie SRA oder RATA, Race Across Italy, das im Team, das finde ich halt auch so schön, dass man da einfach sein Team hinten dran hat, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Und diese Teamarbeit, die man leistet, wie man da, ich sag mal, ist ja nicht immer alles schön in dem Moment, wie man es aber gemeinsam schafft, und das macht halt schon sehr, sehr viel Spaß und motiviert mich total.
Wie ist es zu deiner ersten Rata-Anmeldung gekommen? Was hat dich motiviert? Oder hast du dazu einen Schubs gebraucht? Wie ist es dazu gekommen?
Also ich bin in der Saison vorher mit einem guten Freund die Tour Transalp gefahren. Da haben wir wirklich auch speziell drauf hintrainiert, konnten in der Mixed-Wertung auf den 2. Platz belegen, waren super happy, und danach war irgendwie so, ja und jetzt? War dann irgendwie gerade mal Juni, was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, naja, ich entspanne erst mal. Und da wurde mir es aber relativ lang, schnell auch langweilig, so dass wir dann, also ich habe das eigentlich gar nicht entschieden. Das war dann so, nach Feierabend saßen die Männer so auf der Bank und ich war auch mit dabei. Und dann haben die geguckt und gegoogelt, was man machen könnte. Und so schnell habe ich nicht geguckt, war ich da angemeldet. Okay, ich habe nicht wirklich Widerspruch geleistet, aber da war das auch noch so weit weg. Dachte ich, alles gut, kriegst du schon hin. Ja, und dann war das nächste Ziel erreicht oder schon mal gesetzt, und ja, so sind wir dann dazu gekommen.
Ja, aber das Rata ist immer Ende Juni. War das ein Jahr vorher oder war das 3 Wochen vorher?
Nee, das war dann ein Jahr, also das war quasi okay. im August irgendwann. Ja. Ne? Und dann ging ja die Anmeldung auf und dann wusste ich ja, okay, jetzt hast du auch Zeit, und ja, ganz so hart war es nicht. Das wäre es noch. Ja.
Irgendwie ganz eine lustige Parallele. Für mich war auch das Race Across the Alps ein erstes langes Rennen, das jetzt nicht 24 Stunden waren auf dem Rundkurs, sondern halt wirklich so auf einer langen Strecke. Und ich habe da irgendwann hingeschrieben, ein halbes Jahr davor, und habe mir gedacht, naja, wird wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren, und eigentlich bin ich mir gar nicht sicher. Und dann ist das E-Mail retour gekommen, so, ja, passt, du hast einen Startplatz. Und dann habe ich gedacht, oh je, was mache ich jetzt? Mit dem habe ich gar nicht gerechnet.
Wie hast du dich dann so das erste Mal dann auseinandersetzen müssen? Wie läuft es ab mit einem Pacecar? Wie läuft es ab mit einer Crew? Wie hast du dich da speziell vorbereitet? Oder hast du gesagt, ja, da setze jetzt 3 Leute ins Auto und wird schon passen?
Ja, wir haben uns schon speziell, ich sag mal, schon drauf vorbereitet. Erstmal ging es ja darum, wer ist bereit, das mitzumachen. Aber natürlich konnte sich auch niemand so richtig was drunter vorstellen. Es sind jetzt auch nicht alles Radfahrer, die bei mir im Team sind. Da war dann schon vorher, es musste ein Auto gefunden werden. Okay, das hatten wir dann. Dann sind wir auch wirklich das Auto durchgegangen, haben das genau beladen, bepackt, schön beschriftet, damit jeder wusste, wo was steht, haben auch die Verpflegung trainiert, eine Flaschenübergabe, weil das ja wirklich auch für viele ganz neu war. Und so Dinge haben wir wirklich dann auch trainiert und haben mit jedem Rennen auch natürlich viele Fehler gemacht, klar, und haben uns da so ein bisschen vorgearbeitet, aufgeschrieben, was ist da scheiße gelaufen, was kann man besser machen. Und so haben wir unsere Liste dann fürs nächste Mal wieder optimiert. Und ja, dieses Jahr hatten wir auch wieder Fehler, aber es war schon deutlich besser. Also von daher, wir sind lernfähig.
Was würdest denn du sagen, ist von der Vorbereitung so am aufwendigsten? Weil wenn du ein Rennen machst mit Betreuercrew, wie du erzählt hast, da ist es sehr viel organisatorisch noch zusätzlich zu leisten. Du hast da natürlich im Rennen den großen Vorteil, dass du betreut wirst, dass du immer Leute hast, die sich um dich kümmern. Du kannst die schönen Momente gemeinsam erleben. Aber im Vorfeld kommt schon noch viel extra Aufwand dazu. Und das habe ich jetzt auch schon mittlerweile oft gehört, dass das für viele so ein bisschen abschreckend ist, sozusagen die zusätzliche Vorbereitungsarbeit. Würdest du sagen, am schwierigsten ist immer noch das körperliche Training und am aufwendigsten vom Zeitaufwand her oder doch das Organisatorische, bis alles steht?
Das finde ich enorm schwierig. Ja, ich sag mal, das körperliche Training, das ist ja das, was ich gerne mache und am liebsten nur machen würde. Aber das ist ja leider nicht so. Also ich habe einen Fulltime-Job, nebenbei kümmert man sich, sucht man das Team, muss sich natürlich regelmäßig treffen. Es gibt viel zu organisieren. Das finde ich schon verdammt schwierig. Man muss schauen, dass man alles an Material hat. Wo bekommt man es her? Wie finanziert man es? Und das ist, weil man heutzutage auch nicht mehr so alles auf die Schnelle mal machen kann, sondern wenn man jetzt irgendwo jemanden fragt, bis man eine Rückmeldung hat, dauert wieder länger. Und dieses Ganze unter einen Hut zu bekommen, das ist zeitlich dann auch passt und dass man auch mal noch ein Teammitglied im Petto hat, wenn irgendwie einer kurzfristig krank wird, weil wie gesagt, bei uns sind es zum Teil Familie und gute Freunde. Wir haben auch ein paar Rentner, die flexibel sind, aber viele stehen halt auch noch voll im Berufsleben. Das muss ja auch alles passen und das finde ich schon die Organisation drumherum sehr anstrengend, das auf jeden Fall. Wenn es dann mal losgeht, ist es gut.
Hast du zum Beispiel beim Race Across the Alps so die Minimalvariante gehabt? Also ein Begleitauto und drei Personen? Oder es geht, glaube ich, sogar mit zwei Personen?
Genau, es müssen zwei Personen sein, damit sie sich untereinander wechseln können, wegen Abwechseln vom Autofahren. Ich hatte immer das Glück, dass wir noch einen guten Freund, der mit seinem Wohnmobil in Apica stand, dass ich, wenn wirklich mal schlechtes Wetter oder mir geht's nicht gut, es war dann ungefähr die Hälfte nach der zweiten Runde, dass ich da einfach sagen konnte, ich möchte mal kurz was essen oder wenn ich müde gewesen wäre, ich hätte mich mal hinlegen können. Und ansonsten hatten wir zwei Leute im Fahrzeug, aber im Wohnmobil auch noch so, dass die untereinander auch tauschen konnten. Also es waren eigentlich immer genügend, da kann ich mich absolut nicht beschweren. Das war schon gut bisher, ja.
Wie ist dann dein erstes Radtag gelaufen und hast du dann gleich danach gewusst, okay, das will ich jetzt nochmal machen oder was Ähnliches oder was Längeres?
Ja, ich musste mal eine Nacht drüber schlafen, aber dann war es eigentlich schon sicher, dass ich es wieder mache. Ja, es ist eigentlich gut gelaufen. Wie gesagt, ich fahre gerne Berge. Wir hatten beim ersten Mal war das Wetter auch ganz in Ordnung. Was immer heftig war, so die Schlussanstiege da mit Gegenwind, was man dann, wenn man eh fertig ist, nach Nauders hoch wieder. Das war immer der Moment, wo ich sagte, sowas mache ich nie wieder. Ganz klar. Aber ansonsten ging es mir eigentlich bei allen dreien oder auch vor allem beim ersten körperlich relativ gut. Natürlich ist man irgendwann müde und möchte nicht mehr. Dafür hat man das Team, die erzählen dir dann was und wundern dich auf. Aber ich war alles in allem eine sehr gute Erfahrung, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, wie der Körper das schafft, diese Distanz in dieser Zeit zu fahren. Und war ja dann auch schon noch deutlich drunter. Und das war für mich unvorstellbar vorher, weil die Berge an sich, die einzelnen Pässe, waren ja zum Teil bekannt. Aber das alles an einem Tag und auch durch die Nacht, wie kommt man da durch? Wie schafft man das? Also die Erfahrung war einfach genial.
Ja. Was würdest du sagen, waren die schwierigsten Dinge? Sitzen, die Höhenmeter, die muskuläre Ermüdung irgendwann, die Ernährung oder das Fahren in der Nacht und das wenig Schlafen, das Munterbleiben?
Für mich eigentlich, ja, am Ende, wobei, ja, Sitzen war am Ende schon schwierig, das auf jeden Fall, aber durch die vielen Höhenmeter geht man gerade bei diesem Rennen ja immer wieder aus dem Sattel, da sitzt man ja nicht so lang dauerhaft, dadurch ging das. Ich hatte immer die meisten Probleme so nach der Nacht, wenn es die Temperaturschwankungen dann, also ich fahre gerne in der Hitze, das ist kein Problem, aber gerade so nachts, und wenn man dann einen Pass hochfährt, wo es auch wirklich mal klirrend kalt wird und dann bist du vielleicht schon müde, das ist so für mich immer der Knackpunkt, wo ich echt zu kämpfen habe. Einfach auch körperlich, wo ich dann, ja, Müdigkeit und Temperatur und da ist es dann schon schwierig.
Es wird ja zum Essen auch immer schwieriger, oder? Ich meine, es gibt halt Phasen, wo du irgendwie gut und gerne essen kannst, wo man irgendwie Appetit hat, aber um 5 in der Früh hat man halt kaum Appetit auf irgendwie eine Flaschen Flüssignahrung oder auf irgendwie was Festes zum Essen, wenn es kalt ist und finster und
dann wirst du zum Essen gezwungen, ne? Dann kommt dein Team und ständig wollen die dir was in den Mund stecken und dir was. Und meine Trikottasche wird immer größer, weil ich versuche zu hamstern, aber das kriegen die irgendwann mit. Und ja, das Essen ist schwierig. Also das war schon auch wirklich am Anfang alles gut. Man muss ja auch essen, ist ja klar, man weiß es auch, aber das ist dann schon, da ist das Team dann auch ganz klar gefragt, weil die merken ja irgendwann, okay, sie muss essen, sie gucken auf die Uhr, sie stellen sich vielleicht den Wecker und sie isst nichts mehr. Wie kriege ich die noch dazu zum Essen? Ich fange dann auch immer das Diskutieren an. Aber ja, das wird schon, das ist immer ein Knackpunkt mit dem Essen, das stimmt.
Du hast dann nach einer Nacht hast du gesagt, okay, du möchtest noch einmal das Rad da fahren. Hast du dich da schon umgeschaut? Was gibt's noch in dem Bereich? Was kann man noch machen? Oder hast du einfach gedacht, jetzt einfach noch ein zweites Mal das Rad da?
Erst dachte ich, okay, nochmals Rad da, einfach noch, war jetzt schön, das machen wir nochmal. Da war so dieses viel längere, sage ich mal, wie jetzt beim Race Around Austria, war so noch nicht im Kopf. Natürlich hat man dann auch nach dem Rad da, hast du so die Quali fürs Ram bekommen, das war ja dann auch so, boah, das will ich mal machen, das ist so das Highlight, ne, das klar, das ist das Ziel, glaube ich, immer, wenn man sowas mal gemacht hat. Ja, aber da war das alles noch nicht so. Erstmals Rata nochmal. Und dann ist es halt auch vom Rata gleich zum Race Around Austria gegangen. Ja.
Was war da der Prozess, dass du dich dann fürs Race Around Austria angemeldet hast? Was waren da deine Überlegungen?
Oder wie oft hast du drüber schlafen müssen, ob es das wirklich tun sollst oder nicht?
Ja. Der Reiz war da, absolut. Und dann ist auch gleich so, ich will aber auch die Extremstrecke. Ich weiß nicht, ich hätte ja auch sagen können, ich fange mit den 1500ern an. Aber nee, irgendwie war dann so der Reiz, okay, das möchte ich machen. Natürlich auch so ein bisschen untereinander gesprochen. Und ja, das ist genau dein Ding, das musst du machen. Und wieder so ein bisschen überredet worden. Und es ist ja noch lange bis hin. Und ja, mit meinem Trainer gesprochen. Und er sagte, ja, das passt zu dir, das kannst du machen, so nach dem Motto. Ja, und so hat sich das dann ergeben und natürlich habe ich da lange drüber nachgedacht und auch wieder so ein Ziel unvorstellbar in dem Moment, auch jetzt wieder unvorstellbar, nachdem er es gemacht hat. Das finde ich auch immer das Krasse. Du fährst sowas und kannst dir es aber ein paar Wochen danach absolut nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es ist so abartig einfach.
Ich weiß, Flo, wie ist es bei dir? Weil bei mir ist es ähnlich. Wenn dann so Fragen kommen, wie kannst du zum Beispiel beim Ram mit 6 Stunden Schlaf insgesamt 8 Tage lang Radfahren. Und ich weiß, ich habe es gemacht und ich weiß, dass es geht, aber ich kann es eigentlich nicht erklären. Ich kann es mir selbst teilweise nicht vorstellen, dass ich das schon so oft gemacht habe, weil es irgendwie komplett irre ist und man glaubt gar nicht, was man alles leisten kann. Wenn man in dem Modus drinnen ist, dann geht's. Aber das irgendwie so logisch zu erklären, ist echt schwer.
Das stimmt, ja. Aber es ist halt doch, du sagst, es ist schon ein Riesenschritt vom Rater zum Ra. Hast du dann was anders gemacht, was spezieller gemacht? Wie hast du die vorbereitet?
Eigentlich nicht anders. Also ich sage mal, ich habe öfter mal einen Overnighter gemacht, einfach um die Nächte auch mal durchzufahren. Aber ich kann ja nicht vom Trainingspensum kann ich erstmal nicht mehr machen, wie das, was ich mache. Ich kann ja auch nicht jedes Wochenende diese extrem langen Sachen machen. Also eigentlich habe ich vom Training her nichts verändert. Ich habe geguckt, dass ich mein Essen, dass das alles optimiert ist, dass ich da schaue, was vertrage ich gut, was rumprobiert das schon. Aber ansonsten an mir selbst jetzt, habe mehr Stabi-Training gemacht, so Sachen schon, weil das einfach bei mir auch zu kurz kommt, weil ich da keine Zeit eigentlich habe. Dabei ist es so wichtig.
Bei wem ist das nicht so?
Genau, es macht keinen Spaß. Also, ja, und was ich zum Beispiel ganz klar zu wenig gemacht habe und jetzt schon dieses Jahr verbessern konnte, aber immer noch zu wenig, das habe einen Zeitverrat. Wir sind auch befreundet, aber wir werden nie gute Freunde werden. Also ich weiß, ich müsste da mehr drauf, habe das nach der Erfahrung vom letzten Jahr, dieses Jahr auch echt trainiert. Das stand auch wochenlang auf meiner Rolle und auch draußen, aber das sind so Dinge, die müsste ich noch intensiver machen.
Also was machst du lieber? Zeit vor Radtraining oder Stabi-Training?
Ich glaube, da ist dann doch das Zeitfahrer noch.
Okay.
Okay, also ich sage, wir sind schon Freunde.
Ja.
Also Stabi ist noch blöder, ja.
Aber hast du schon für deine erste Teilnahme ein Zeitfahrer dabei gehabt und bist dann in der Analyse danach draufgekommen, du hättest mehr drauf trainieren müssen, damit du länger am Zeitfahrer sitzen kannst?
Ja, also ich bin ein Zeitfahrer. Ich hatte das schon, das haben wir da vorher dann gekauft und bin natürlich auch vorher drauf gefahren und alles probiert und auch mal längere Etappen. Aber ich habe das am Anfang auch, bin ich mit dem gefahren, aber im Endeffekt nur so die ersten 200 Kilometer und dann zwischendurch noch mal ein bisschen. Aber das war, man hat mich da kaum noch drauf gebracht. Das war einfach... Ich kann nicht mal sagen, dass mir dadurch irgendwie mehr wehtat. Ich hatte einfach, ich konnte auf dem Rad, ich habe da keinen Druck. Das war einfach, war nicht meins. Und das haben wir dann halt Anfang diesen oder im letzten Jahr dann nach dem Rad nochmal Bikefitting gemacht und nochmal ein bisschen mehr dran gearbeitet. Und jetzt ist es schon besser. Aber ich habe mittlerweile noch ein normales Rennrad mit Auflieger. Das ist so mein Kompromiss. Mit dem fahre ich super gern. Also das ist... Damit entschädigt dann auch mein Team, weil die wollen mich ja auch immer auf das Zeitfahrrad. Die haben auch dieses Jahr geguckt, wann musst du drauf? Also, aber die merken ja irgendwann auch an meiner Laune, okay, das brauchen wir jetzt nicht anzubieten. Die haben mir es beim Race Across Italy einmal angedreht. Da kann man nur Streit bekommen.
du hast gesagt, dass du mit dem Essen dich irgendwie auch arrangieren musst oder dass es halt Phasen gibt, wo Essen schwierig ist. Der Flo und ich kriegen die Frage auch relativ oft gestellt, was wir dann tatsächlich in der Praxis wirklich essen, weil das ist halt für viele einfach schwer zum Vorstellen, wenn man so viel 10.000 oder mehr Kalorien pro Tag in sich reinschieben muss oder soll, wie sie das ausgeht. Und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, entweder rein mit Flüssignahrung, was natürlich möglich wäre, wenn du Betreuerteam hast, unsupported geht das gar nicht, oder feste Nahrung, quasi normales Essen oder irgendwie eine Kombination. Wie machst du das und kannst du so den Ernährungsplan, den du hast, durchziehen oder kommt nach einer gewissen Zeit quasi Lust auf, keine Ahnung, Essiggurken und du musst improvisieren?
An sich ziehe ich das relativ gut durch, also schon größtenteils flüssig mit Trinkflaschen Gel und in Schuhe habe ich da zum Beispiel auch noch. Ansonsten habe ich das von Winforce, wo ich sehr gut mit zurechtkomme und da wirklich auch alle Produkte weiß, die vertrage ich, die kann ich auf Dauer auch nehmen. Aber immer wieder auch mal ein Stück Riegel, Käsebrot, Obst, so Sachen, Gummibärchen, das geht dann immer noch. Also auch nicht nur flüssig, ich brauche zwischendurch auch feste Nahrung. Oder wenn ich jetzt meine Pause mache, dann esse ich danach auch mal noch so eine Art Müsli, so ein Brei, das schon noch, ja.
Wie bist du dein erstes Race Around Austria jetzt, abgesehen von der Planung, vom Team, vom Pacecar, angegangen? Was hast du dir vorgenommen? Hast du die Strecke ganz genau analysiert und gewusst, was dir erwartet, oder bist du einfach einmal drauf losgefahren?
Also ich schaue mir ehrlich gesagt generell zwar die Strecken an, aber ich analysiere die ich persönlich eigentlich nie. Ich lasse das so, man muss dann immer fragen, was kommt denn als nächstes? Ich könnte mich damit ja auch beschäftigen, aber vielleicht ist es auch so ein Schutz, so ein Selbstschutz.
Also ich finde ja, bei aller Liebe zu Niederösterreich, ich finde ja die ersten 24 Stunden vom Ra sehr, sehr zach, sehr anstrengend. Wie ist es dir gegangen und vor allem, wie hat es dann funktioniert mit dem Durchfahren ohne zu schlafen?
Also ich starte ja oder bin bislang gestartet in die Nacht rein, am Montagabend immer. Das heißt, man war ja relativ ausgeschlafen, hat den Tag ja nichts gemacht, konnte gut vorschlafen. Und da war die erste Nacht, fand ich, immer gut zu schaffen. Das war vollkommen in Ordnung. Natürlich war die Strecke am Anfang, finde ich, die auch schwierig, weil es halt noch nicht nur so wellig und das ist auch nicht so meins. Aber von der ersten Nacht, also die ersten Kilometer waren jetzt körperlich, einfach auch von der Müdigkeit kein Problem. Das muss ich sagen, das war auch dieses Jahr wieder vollkommen in Ordnung.
Wo hast du dann das Gefühl gehabt, dass es zum ersten Mal so richtig schwierig wird? Oder was waren dann so die Phasen, wo die ersten Tiefs gekommen sind?
der Tag über, also der erste richtige Tag, war eigentlich auch noch gut. So Nachmittag fand ich dann immer schwierig. Das war dann, glaube ich, auch einfach von der Hitze, von der ganzen Witterung geschuldet, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt wird man schon so ein bisschen, wird man müde oder Richtung Abend hin, fand ich, ging es wieder. Und ich hatte ja dann in der Nacht drauf, so kurz vorm, weil meistens so, bevor die Sonne wieder aufgeht, ist so mein Tiefpunkt. Da hatte ich ja meine eine Stunde Schlafpause gemacht. Die war dann auch nötig. Also da habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt brauche ich die. Weil einfach so den ganzen Tag durchfahren, von wirklich Sonnenaufgang bis Untergang, also so um die Mittagszeit, Nachmittag, hatte ich da schon mal ein Hängerchen, wo ich gedacht habe, okay, ist das normal jetzt schon? Aber ja, das war so ein bisschen.
Es ist normal. Es ist definitiv normal.
Das ist doch schon gut zu hören.
Hast du nur auf dich geschaut oder hast du auch ein bisschen aufs Rennen geschaut oder hast du gedacht, ich möchte es einfach finishen, ich schaue nicht, was die anderen machen?
Also vor allem beim ersten Mal habe ich wirklich nur auf mich geschaut. Also da war es wirklich einfach gucken, wie schaffe ich das, wie komme ich da durch. Beim zweiten Mal jetzt war so mein Gedanke, ich würde gern schneller sein, ich würde gern die vier Tage knacken, dass ich da drunter bleibe. Und natürlich, ich meine, die Elena ist vor mir, das ist Weltspitze, wo man denkt, okay, wenn ich mal gucken, wie nah schaffe ich es, an sie ranzukommen, wie gut können wir. Da weiß ich ja auch, wie gut bin ich. Also, weil, ne, das war natürlich im Kopf, aber mit Sicherheit nicht auf die ersten 1500 oder 1800 Kilometer, weil da muss ich mein Rennen machen. Also, so sehe ich es jetzt zumindest, weil ich, klar, hätte ich vielleicht am Anfang schneller fahren können, hätte ich es dann durchgeschafft. Also, da mache ich mein Rennen. Das macht alles andere für mich keinen Sinn. Zumindest im Moment.
Flo und ich wohnen ja in Graz und südlich von Graz geht die Steirische Weinstraße durch. Kannst du dir an die erinnern oder hast du die schon verdrängt? Weil der ist richtig schwer.
Die kann ich, die finde ich toll. Also nicht, die ist okay. Körperlich extrem schwer, aber eine so tolle Gegend. Das ist wirklich, natürlich die Berge sind brutal und in dem Moment fand ich das auch nicht schön. Aber wir hatten da auch so richtig geiles Wetter. Also da habe ich zu meinem Team gesagt, ey, fahrt doch mal vor und haltet dann mal an, macht ein paar schöne Fotos für euch. Ich muss mich da irgendwie hochkämpfen. Also das war echt, also da kann ich mich schon dran erinnern. Generell, ich habe das schon noch alles so im... Ja, die Landschaft, das habe ich schon genossen auch. Bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Und das Lesachtal, das wir alle so lieben. Ja. Wenn es Lesachberg heißen würde, dann wäre alles okay.
Ja, genau, richtig.
Das stimmt, es heißt ja. Karitscher Sattel. Aber was waren so sonst deine Highlights? Also vielleicht nicht nur landschaftlich, sondern vielleicht auch emotional. In deinem ersten Ra jetzt?
In meinem ersten Ra fand ich es einfach auch, wie die Leute mitgefiebert haben. Da standen wirklich nachts die Kinder im Schlafanzug am Straßenrand und haben einen angefeuert und go Tina, go. Also das, wo ich denke, die müssen ja dann geguckt haben, wo ist man? Und sie haben sich anscheinend den Wecker gestellt, mitten in der Nacht. Also das sind so Momente, die vergisst man nicht. Und das finde ich einfach toll. Oder wie das Team dann irgendwann merkt, okay, jetzt geht's ihr gar nicht gut. Und dann lassen die sich alles Mögliche einfallen, um dich irgendwie zu bespaßen und geben sich echt Mühe und hängen sich rein, obwohl sie genauso müde sind. Also das sind einfach so dieses, ja, das ist unbeschreiblich, finde ich, das Gefühl. Und ich glaube, das ist auch, warum man sowas immer wieder macht, weil das kann man einfach nicht wiedergeben, das muss man erleben. Und wenn ich jetzt sage, wie ich das geschafft habe, erstens können sich es viele nicht vorstellen, ich mir jetzt aktuell auch nicht mehr, aber in dem Moment, oh, klar, das ist einfach, man muss es gemacht haben.
Der Großglockner gilt da immer irgendwie so als Hälfte des Rennens, zumindest in der Berichterstattung auch. Aber eigentlich wird es ja danach erst richtig schwierig. Jetzt hast du gesagt, du fährst gern in den Bergen, aber nach knapp 1500 Kilometer in den Beinen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so lustig sein.
Ja, die Berge werden natürlich gefühlt immer höher. Großglockner, den finde ich richtig schön. Also der macht wirklich auch Spaß. Das war jetzt jedes Mal echt ein Highlight. Und dann Ich freue mich aber, obwohl die Berge schwieriger und anstrengender werden, trotzdem drauf, weil da finde ich irgendwann meinen Tritt. Und ich finde diese Wellen oder dieses lange Gerade, da fahre ich mich tot. Also da könnte ich, da funktioniert irgendwann gar nichts mehr. Aber wenn ich Berge habe, dann denke ich, okay, da musst du jetzt hoch. Und dann fahre ich vielleicht irgendwann langsamer, natürlich, weil ich nicht mehr den Druck habe. Aber ich fühle mich wohler, muss ich sagen. Das schon. Also trotzdem den vielen Kilometern in den Beinen.
Wenn du dann mitten in den Bergen bist, der zweite Teil durch Tirol, noch vor Radlberg und wieder durch Tirol retour, bist du dann in deinem Terrain, das dir irgendwie Spaß und Freude macht, wo du auch deine Stärken hast, und dann wird das Rennen so extrem knapp. Hast du noch so in Erinnerung, wie viele oder eigentlich wie wenige Minuten zwischen der Elena und dir waren, oder war das durch unterschiedliche Startzeiten gar nicht so richtig gut greifbar?
Ich habe es vermutet, aber es wurde mir lange Zeit auch gar nicht so wirklich mitgeteilt. Wobei ich auch ganz ehrlich gesagt habe, ich möchte das nicht wissen, weil dann mache ich mir doch unbewusst oder mache mir dann den Druck. Die haben mich dann zwar versucht, immer wieder anzuspornen, fahr ein bisschen schneller und noch einen Ticken und so, aber wirklich die Zeit, wie knapp das ist, das wurde mir auch gar nicht so mitgeteilt. Also ja, schon bewusst, weil die haben dann auch irgendwann gemerkt, okay, die probiert's, aber die macht, gibt schon alles. Ja, also ich habe natürlich am Ende, hat man dann gesagt, hier, es ist knapp und gib alles, das mache ich, aber was ist dann alles geben, ne, nach den Kilometern? Da bist du ja trotzdem gefühlt dann nur noch im Schneckentempo unterwegs.
Wie viele Minuten waren beim Startunterschied oder welche Startzeit habt ihr gehabt?
Wir sind beide abends um, ich glaube, 2 Minuten oder 4 Minuten. Also wir sind nacheinander gestartet. Das war nicht viel. Das war, von daher war es vollkommen okay. Also wir sind eigentlich fast zeitgleich, nur dieser Abstand, den man hat dann.
Ja, und im Ziel waren es, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Minuten in der Größenordnung?
Ja, 20 oder 28 dann beim ersten Mal, genau.
Es ist halt, das ist jetzt schon unglaublich brutal. Das ist überhaupt nichts, ja. Wahnsinn.
Es war schon ganz knapp, ja. Und damit hätte ich ja auch, wie gesagt, ich wollte es schaffen und dass wir natürlich auch noch schneller als die Männer sind. Also das war ja wirklich historisch, das war ja schon Wahnsinn. Ja, aber dennoch dieses Jahr nochmal 2 Stunden schneller. Also das war ja auch so nicht, damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil ich hatte ja dieses Jahr auch nicht mehr Zeit zum Trainieren oder und trotzdem noch geschafft. Von daher war ich dann auch zufrieden.
Wie oft habt ihr euch gegenseitig überholt oder bist du nur einmal überholt worden und dann immer hinterhergefahren oder wie war das auf der Strecke?
Also beim ersten Mal haben wir uns schon hin und wieder überholt. Sie hat mich am Anfang, ich glaube, sie ist sogar kurz vor mir gestartet und irgendwann, da kam ja in der ersten Nacht gleich dieser Hagel und Gewitter, da hatte ich mal eine kurze Pause, weil es wirklich der Hagel einfach nur noch wehgetan hat, da bin ich mal kurz ins Auto und da haben wir uns mal überholt und dann immer mal wieder, also je nachdem, wer gerade Pause gemacht hat oder mal eine kurze, das waren ja dann nie lange Pausen, weil wir so eng beisammen waren. Ich weiß nicht, wie oft es war, aber da haben wir uns schon immer mal wieder überholt. Da dachte man, okay, jetzt vielleicht doch, ne? Und probier's nochmal. Und das war schon so ein Battle, so ein bisschen.
Jetzt hast du deine Zeit von der ersten bis zur zweiten Teilnahme um 2 Stunden verbessert. Glaubst du, oder du wirst das wissen, haben sie deine Leistungswerte verbessert? Hast du das im Training schon irgendwie gemerkt, dass du noch ein bisschen Fitness verbessern hast können? Oder ist es wirklich dann über die zusätzliche Erfahrung gegangen und vielleicht bessere Pausengestaltung, weniger Zeit irgendwo liegen lassen, effizienter sein, Ernährungskonzept vielleicht verbessert? Was glaubst du, waren so die Gründe dafür, es beim zweiten Mal besser gegangen ist?
Also ich glaube, ich war nochmal von der Leistung her ein Ticken besser. Ich hatte ja da im Frühjahr, im Mai angefangen mit dem Race Across Italy. Das hat mir viel gebracht nochmal bis zum Radar dann. Ich glaube, dass ich da schon dieses Jahr ein bisschen fitter nochmal war. Ich war etwas mehr auf dem Zeitfahrrad. Ich glaube, da habe ich auch nochmal Zeit rausgeholt. Oder halt auf dem Rennrad mit Auflieger, was man ja trotzdem auch merkt, dass da einfach ein bisschen mehr drin ist. Ansonsten ernährungstechnisch habe ich mich überhaupt nicht umgestellt, weil das einfach funktioniert hat. Ich hatte keine Magenprobleme. Die hatte ich auch dieses Jahr nicht. Das war gut. Was ich im letzten Jahr hatte, mehr Sitzprobleme. Da haben wir jetzt nochmal ein bisschen umgestellt und mit Sattel probiert. Und ich glaube, das hat mir im letzten Jahr dann auch ein bisschen Zeit am Schluss gekostet, weil ich einfach so gut wie gar nicht mehr sitzen konnte und auch offene Stellen hatte. Und ich glaube, ich da einfach noch unruhiger gefahren bin und dann langsamer wurde. Ich denke, das war auch, weil Pausen haben wir eigentlich genauso gemacht. Das hat auch funktioniert. Das wusste ich ja vorher auch nicht. Wie schläfst du? Probierst du es mal mit einer Stunde. Weil viele sagen, eine Stunde, das ist dann zu kurz oder du musst es anders. Aber für mich war die Stunde eigentlich genau richtig. Ich habe es bis auf einmal immer wieder geschafft, dass ich dann auch fit war nach dieser Stunde. Also für mich ist es eine gute Zeit.
Und dieses eine Mal, das würde man natürlich jetzt gerne wissen. Wenn du sagst, einmal hat die Pause nicht so gut funktioniert, wie ist das passiert oder wie ist es dir danach gegangen?
Das war krass. Das war im ersten Jahr war das bei der zweiten Schlafpause genauso wieder gemacht, hingelegt, eine Stunde geschlafen. Timo kam, hat mich geweckt und wir haben ja das Wohnmobil und da ist so eine kleine Leiter, wo ich runter muss aus dem Bett und das wollte ich machen und da bin ich ihm gerade so in die Arme gesackt. Also ich war nicht wach. Ich habe mich aufgesetzt und wollte los, aber ich war nicht wach einfach. Und da hat er mich wirklich mal richtig gerade ins Bad wieder hingesetzt, geschüttelt und dann bin ich wach geworden. Aber ich war nach dieser Schlafpause einfach stundenlang nicht wirklich wach. Irgendwas war da anders. Und das hatte ich dieses Jahr aber auch. Ich habe nach der dritten Pause, war zwar wach, aber bin nicht so lange wach gewesen. Habe schon nach einer Stunde wieder gesagt, Leute, ich schlafe hier gleich ein auf dem Rad. Gebt mir noch mal kurz ein paar Minuten im Auto. Da wollte ich 10 Minuten im Auto. Und da haben die gesagt, wir machen mal 20. Und das war zu lang. Aufgewacht, wieder nichts. Und dann hatte ich mittags nochmal in der knallen Hitze mich 10 Minuten auf die Wiese gelegt. Danach war alles gut. Wie so ein Reset. Irgendwas ist nicht mit hochgefahren. So war das vom Gefühl her. Es war schon erschreckend. Aber danach war wieder alles in Ordnung. Und ansonsten war das mit der Stunde Pause perfekt.
Also ich habe das auch oft erlebt. Und ich glaube, das ist, wenn man im falschen Moment wach wird. Also wenn man in der Tiefschlafphase wach wird. Nur das Schwierige ist, wie will man das hundertprozentig genau wissen? Weil es kann sein, dass du nach einer Stunde die Tiefschlafphase quasi durchgemacht hast und im richtigen Moment munter wirst. Aber einen Tag später ist die Tiefschlafphase vielleicht schon länger. Und es ist relativ schwierig, da den richtigen Moment zu erwischen. Im Nachhinein merkt man, wenn es der falsche Moment war, aber du kannst im Vorhinein nicht irgendwie den richtigen Moment erkennen. Man kann es probieren mit wenn man das beobachtet als Außenstehender im Betreuerteam, wenn die Augen sich bewegen, sagt man, ist gerade REM-Phase, dann ist gut zum Aufwecken. Und wenn man komplett ruhig da liegt, dann ist man gerade in der Tiefschlafphase. Nur bei so langen Rennen ist das halt alles so ganz, ganz schwierig. Das ist im normalen Alltag quasi wahrscheinlich besser zu regeln und zu erkennen.
Okay, aber ja, weil man legt sich ja hin, das wirst du ja genauso. Und ich finde es so Wahnsinn, normal schlafe ich nie sofort ein, aber ich liege noch nicht richtig und bin weg. Das ist der Hammer. Und dann wirst du geweckt und normalerweise alles gut. Aber ja, vielleicht war da einfach die Phase. Aber wie, genau, man kann, ich habe es auch nie analysiert danach. Ich weiß nicht, wie soll ich das machen. Das ist halt so ein Prozess. Dann denke ich, okay, vielleicht nächstes Jahr doch noch mal ein bisschen anders machen bei irgendeinem Rennen. Also muss man gucken. Mal schauen.
Was ist sehr interessant ist, jetzt so ein kleiner Blick auf die Seite. Der Lukas Kaufmann hat heuer beim Race Across America so ein Gerät mit dabei gehabt oder so Technologie, wo so die Gehirnströme gemessen worden sind, um eben die Schlafphasen irgendwie zu messen und im richtigen Moment aufgeweckt zu werden. Und irgendwie so zwei Tiefschlafphasen hat er meistens absolviert pro Schlafpause. Aber in der Praxis das anzuwenden ist dann trotzdem wieder schwierig. Es hat bei ihm jetzt auch nicht wirklich viel Zeitersparnis gebracht oder so. Und wenn du halt länger pausierst, musst du trotzdem wieder um eine gewisse km/h oder gewisse Geschwindigkeit schneller fahren. Und die Frage ist dann halt, holt man das wieder rein?
Ja, das hatte mich dieses Jahr ja dann so geärgert, dass ich nach dieser letzten Schlafpause einfach nicht wach geworden bin und dann nochmal in Anführungsstrichen die 20 Minuten im Auto vergeudet habe, aber dann immer noch nicht fit war. Erst später dann, wo ich sagte, ich brauche jetzt 10 Minuten und bitte nur 10 Minuten. Und die haben mir auch geholfen. Also da waren einfach 20 Minuten schon wieder zu lang scheinbar. Und das hat mich dann im Nachhinein halt auch geärgert, weil die 20 Minuten, die waren halt für den Arsch. Das war einfach so.
Man wünscht sich immer, die Zeit perfekt zu nutzen, keine Zeit zu vertrödeln oder keine Zeit sinnlos irgendwo zu stehen. Aber das ist halt bei so einem langen Rennen, wenn du 4 Tage oder mehr unterwegs bist, du hast du 100.000 Möglichkeiten für ein paar Kleinigkeiten, die nicht perfekt passen, und da kommt immer irgendwas. Also weiß nicht, wie viel Rennen man fahren muss, damit man irgendwann sagen kann, eins davon war perfekt. Und ich glaube, dem perfekten Rennen nachzueifern oder der Idee nachzujagen, irgendwann das perfekte Rennen zu liefern, ist ziemlich eine Utopie. Das wird es nicht geben.
Ja, ich denke, wir sind halt doch noch Menschen, ne? Irgendwas
läuft zum Glück,
doch immer, ja, genau. Irgendwas läuft dann doch noch mal schief. Wobei wir konnten viel verbessern, aber wie du sagst, Kleinigkeiten waren dann doch wieder im Nachhinein schlechter. Ja.
Jetzt hast du gesagt, nach deiner ersten Radteilnahme hast du die Ram-Quali in der Tasche gehabt und hast zu träumen begonnen. Wie schaut es jetzt aus mit dem Traum?
Also wenn ich es finanzieren könnte, würde ich es, glaube ich, auch wirklich machen, weil das ist Wahnsinn. Es reizt mich sehr. Nur ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht 100% wirklich fix hätte und low budget darüber fahren, diesen Aufwand betreiben, und dann hängt es irgendwie am Geld oder so. Und dann musst du doch wieder Sparmaßnahmen weil das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und die Finanzierung ist jetzt so für die ganzen Sachen, die ich jetzt mache, schon verdammt schwer. Ich bin kein Fußballer, das ist so das Problem in Deutschland, dass das einfach so schwierig ist, dass ich sage, okay, wir bleiben jetzt erstmal in Europa und vielleicht tut sich was auf. Ich würde es gerne machen, auf jeden Fall.
Was sind jetzt so deine unmittelbaren Pläne für nächstes Jahr?
Also aktuell sind wir noch in der Planung. Ich werde auf jeden Fall im Mai Race Across Italy nochmal fahren, weil das fand ich sehr, einmal Italien ist auch so meine Lieblings, es war einfach, die Gegend war ein Traum, und wir hatten natürlich auch da super Wetter, aber das möchte ich nochmal erleben, das machen wir, und der Rest ist jetzt aktuell noch nicht komplett fix, weil wir einfach noch die Urlaubsplanung, die Sponsoren, alles noch absprechen, wer wieder dabei wäre, das ist jetzt gerade in der Planung.
Ja, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig interpretiere oder zwischen den Zeilen lesen, du bist gerne Wiederholungstäterin. Du bist jetzt nicht jedes Jahr auf der Suche nach einem ganz, ganz neuen Rennen, das du vielleicht einmal und nie wieder machst, sondern ich vermute, du arbeitest gerne an dir und lernst aus bereits gemachten Erfahrungen und versuchst es in Zukunft zu verbessern. Und du hast ja schon zum Beispiel gesagt, du hast vergessen eigentlich schon wieder, oder wie schön das war beim Race Around Austria, die Fans in der Nacht und die gute Stimmung und die ganzen Gänsehautmomente, das verblasst schon ein bisschen so. Glaubst du, musst du das nicht doch vielleicht noch einmal wieder auffrischen?
Sag niemals nie. ja, das ist in der Tat so. Irgendwie, das war auch schon bei den, ich sag mal, beim normalen Eintagesrennen, dass ich die meisten mehrfach gemacht habe. Vielleicht, weil man Erfahrungen gesammelt hat, wie du sagst, und dann guckt, oh, wie kann man das nochmal optimieren? Und weil der Reiz da ist, und ich suche mir ja auch nur Rennen aus, die mich jetzt auch landschaftlich wirklich auch reizen, wo jetzt auch eine schöne Gegend ist. Und weil ich doch auch vieles während dem Rennen glücklicherweise wahrnehme. Ich höre von manchen, die nehmen überhaupt nichts mehr wahr. Also das ist bei mir zum Glück nicht so. Ich kann die Landschaft bedingt auch noch mit genießen. Und jedes Mal entstehen ja neue Momente, die dann einfach toll sind und die man noch mitnehmen kann. Und deswegen machen wir das öfter.
Hat es für dich dann noch ein Gewicht, wenn ein Wettkampf als Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft tituliert wird, oder spielt es keine große Rolle, wenn du sagst, du entscheidest dich für einen Start?
Doch, das hat schon auch ein Gewicht. Also ich sag mal, den Titel zu haben, ist, finde ich, auch nochmal eine ganz tolle Sache. Natürlich, man fährt das Rennen, man ist dann stolz, wenn man es geschafft hat. Und wenn man natürlich noch irgendwo auf dem Treppchen steht, umso schöner. Also zum Beispiel das Race Across Italy war ja bis letztes Jahr auch Europameisterschaft. Dieses Jahr wurde es ja dann relativ kurzfristig geändert, nur noch für die Unsupported. War natürlich auch, als wir hingegangen sind, dachten wir, oh cool, Europameister wäre auch geil. Das ist schon schon noch mit, aber ich suche mir jetzt die Rennen nicht nur deshalb aus, also das nicht. Ich gucke schon auch, dass mir das Profil gefällt. Und jetzt wie beim Race Around Austria, das war jetzt, da wusste ich, okay, das ist geil, das kannst du auf jeden Fall nochmal machen. Und dass es dann auch noch WM-Austragung ist, ist natürlich dann auch klasse. Und so haben wir uns dann entschieden, so nochmal, wir fahren mal zur WM. So. Ja, klar. Hat schon auch Gewicht, logisch. Sonst, ich meine, das muss ich schon auch haben, den Ehrgeiz. Ich fahre da jetzt nicht hin. Man hat schon eine gewisse Ambition, klar.
Und jetzt muss ich nochmal lästig nachfragen, hat es dann auch vielleicht ein Gewicht, dass du sagst, hey, du bist Titelverteidigerin, zum Beispiel beim Race Across the Alps oder jetzt in Italien, und von dem her vielleicht irgendwie so, unter Anführungszeichen, eine Frage der Ehre, da wieder dabei zu sein? Oder würdest du ja sagen, einmal gewonnen und dann verlierst du ein bisschen an Reiz, oder geht es dann echt wieder ums Erlebnis, weil man das immer wieder, die schönen Erlebnisse haben will?
Ja, zum einen die Erlebnisse, aber auch ganz klar, wenn ich jetzt das Race Across Italy nehme, das habe ich gewonnen, dann fahre ich da natürlich nächstes Jahr hin, weil ich gerne wieder gewinnen würde. Also der Ehrgeiz ist ganz klar da, und natürlich würde ich dann auch, ich möchte jedes Mal meine Zeit verbessern, und halt auch, klar, sonst würde ich es jetzt auch nicht machen. Denn ich denke, wenn irgendwann mal gar kein Ehrgeiz mehr da ist, keine Motivation, die noch zusätzlich kommt zu der ganzen Sache schon, das überhaupt durchzuziehen, ja, dann weiß ich nicht. Also ich habe da schon noch meinen Ehrgeiz. Doch, auf jeden Fall, muss ich zugeben. Ja.
Das ist nichts Schlechtes, brauchst du nicht dafür. Musst du nichts zugeben. Das ist schön, wenn jemand da das offen ausspricht.
Ja, ich finde es immer sehr erfrischend. Ich finde es manchmal ja wirklich sehr schwer zum Nachvollziehen, wenn man das irgendwie so sich fast entschuldigt dafür, dass man sagt, hey, ich fahre beim Rennen mit und ich will ein gutes Ergebnis haben und ich möchte um einen Sieg mitfahren. Für das gibt es ja die Rennen. Deswegen lieben wir den Sport ja alle so, weil da kann man dann eben zeigen, wenn man viel trainiert hat und wenn man gut trainiert hat, wozu das Ganze gut war. Und sonst macht das ganze Training unterm Jahr wenig Sinn, wenn man dann nicht den Ehrgeiz hat, um sein Bestes zu geben und hoffentlich auch ganz vorne zu sein.
Ja, genau. Und so denke ich auch. Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt als Beispiel mit der Elena, da weiß ich, die Elena ist aktuell Weltspitze, die ist noch mal ein paar schöne Jahre jünger, und trotzdem bin ich sag mal in Anführungsstrichen, so knapp hinter ihr. Da bin ich stolz drauf, natürlich. Und man fährt natürlich auch hin, weil man gehofft hat oder denkt, ah, vielleicht komme ich noch näher dran oder komme auch mal dran vorbei. Ganz klar, gebe ich zu. Ist so. Ja. Aber solange es Spaß macht.
Ja, was ich nochmal genial finde, dass du sagst, hey, du willst bei dem Rennen sein, wo die Besten dabei sind und nicht irgendwie vielleicht woanders hinfahren, wo weniger Gute am Start sind, wo vielleicht noch eine bessere Platzierung möglich ist, sondern dort, wo die Besten sind, da willst du dabei sein und dort willst du einfach eine gute Leistung zeigen.
Genau, ich will mein Bestes dann auch geben, ja. Dafür bereite ich mich vor, dafür nehme ich das auch, dieser straffe Tagesablauf, den ich habe. Das ist ja dann auch alles eine Entschädigung dafür, dass du das jeden Tag machst.
Danke, Tina, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du bei uns im Podcast warst. Wir werden uns das jetzt natürlich nächstes Jahr genau anschauen, wo wir dich treffen auf der Supported-Strecke. Und danke vielmals.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass alle, die uns heute zuhören, dann auch irgendwie mit dabei sind und die Daumen drücken und vielleicht an die Strecken kommen und dir alles Gute wünschen und dich anfeuern, weil damit machen wir dir die allergrößte Freude, die man da machen kann.